Hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Pottermaus, der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen frei nach dem Propheten Amos. Mit dem Hand.
Und dem Mitch. Das war jetzt aber sehr enthusiastisch am Anfang, Mensch.
Ja, das liegt am übersteuerten Intro, was wir gerade hatten, was wahrscheinlich in der Folge, wenn wir sie veröffentlichen, nicht mehr so sein wird. Weil ich es entweder rausschneide und nochmal einen neuen Jingle packe, oder? Mhm. Ach, Magic, Leute, Magic.
Ich dachte, du feierst den neuen deutschen Meister.
Im Eishockey haben wir den schon längst gefeiert. Ja. Schon längst. Und wer würde eine Red Bull-Mannschaft feiern? Mensch, niemand.
Ja, aber ich spreche vom Fußball. Also hättest du gedacht, dass dieser Verein, also dass jetzt wirklich, also dass der Meister wird?
Also. Dass noch einmal die Katastrophe eintritt und Bayern München nicht Meister werden könnte.
Ja, Moment. Ach so, jetzt, ich wollte
das
gerade.
Das ist ja schon das Problem.
Ja.
Jetzt stellen wir uns vor, die Leute hören das ab Montagmorgen und sie wissen schon, es ist schon längst eingetreten. Der BVB ist deutscher Meister. Ich werde bekloppt.
Ja. Und Bayern ist nur, sag mal, Bayern oder Bayern München? Also ich kenne mich
mit Fußball gar nicht aus,
völlig egal. Über Fußball zu reden.
Das ist völlig
also,
egal.
Meister der Herzen sind die. Also,
ist das herrlich.
Ist Schalke eigentlich schon abgestiegen? Ist das klar? Oder?
Ob die sich noch retten können, weiß ich gar nicht. Da müsste ich jetzt in die Tabelle gucken. Aber mal ganz ehrlich, mich juckt das nicht. Das ist jetzt das neue Bochum. Ne? Also Fahrstuhlmannschaft.
Also ist wirklich, ich hab so ein bisschen Angst. Ich hab das was angezettelt. Ich habe die Pandoras Box hier geöffnet. Ich wollte gar nicht über Fußball. Ich bin überhaupt nicht kompetent. Lass uns das schnell mal ändern.
Genau, wir plaudern über das, was ich kompetent sagen kann. Am Wochenende, das dann hinter uns liegt, wenn die Folge veröffentlicht ist, hat Deutschland zweimal nochmal in der Eishockey-WM gespielt und einmal im Halbfinale und einmal im, naja, wer weiß. Ich sag mal,
Was wäre denn dein Wunschdenken, wenn du jetzt in die Zukunft schauen könntest?
Also, nachdem wie Deutschland im Viertelfinale am Donnerstag die Schweiz geputzt hat, obwohl sie als Underdog gegen die Favoriten ins Spiel gegangen sind, würde ich sagen, jetzt ist alles drin, jetzt holen wir den Pott.
Ich habe heute oder gestern noch hat meine Tochter mich gefragt, du Papa, kaufst du mir Bubatz? Nein, das hat sie nicht gefragt.
Du springst wieder in Themen.
Sie hat gefragt, in welchem Sport sind die Deutschen eigentlich richtig gut? Mhm. Habe ich gedacht, ja, das ist eine gute Frage. Und habe ich gedacht, bei den Olympischen Spielen, da kriegen wir immer ganz viele Medaillen im Dressurreiten und solche sowas, ne? Mhm. Also wahrscheinlich sind Deutsche gut, also sind die Deutschen gut im Sport, im Pferdesport. Fußball habe ich jetzt auch noch gesagt, so ja, aber da sind ja auch viele andere auch gut, ne? Mhm. Da sind sie ja gar nicht mehr so ganz so gut. Also die deutschen Frauen, die deutschen Männer, muss man auch nochmal differenzieren und im Eishockey, das habe ich dann auch noch gesagt, aber Eishockey sind sie, glaube ich, auch gut, ne? Mhm. Habe ich mir gedacht, ja, da sind sie doch im Finale.
Fast. Richtig. Ja. Bei den letzten Olympischen Spielen waren sie im Finale und haben die Silbermedaille geholt, die Silberhelden. Gegen Russland. Mhm. Ihr scheiß Russen.
Gegen Russland.
Jetzt habe ich es gesagt.
Ja, also bitte. Wir wollen doch nicht ein ganzes Volk.
Nein, ja. Alles gut. Aber die Eishockeyspieler, die waren scheiße.
Die waren damals, scheiße.
2000.
Ach so, ja, natürlich. Ja, ja. Das
anders, ja. Ja, so damals.
Mhm. Ja.
Und jetzt gibt es da auch noch so einen Mistkerl, aber über den reden wir nicht. Den ignorieren wir.
Und die Borussen erstmal.
Die Borussen. der war gut. Mönchengladbach. Oder so.
Da habe ich früher mal gedacht, als ich in der dritten Klasse so ein Fußballalbum hatte. Ne? Mhm. Das war das einzige und erste Mal, dass ich so ein Fußballalbum von Panini hatte.
Moment, das war 1988, oder?
Nee. Ich glaube 86 war das.
Oder 86, 84? Du hast recht, 86.
86. Ja. Aber ich war auch der Einzige, der nicht um die Karten gestuckt hat. Weißt du, da muss man so bitte aus dem Handgelenk so ne, die
zwischen
Karten.
Zeigefinger und Mittelfinger gehalten. Ne? Und dann wie eine Frisbee geworfen, aber zwar mit Fingern, nicht mit einer Hand.
Ja, genau. Das hat eine gewisse Technik erfordert, die ich nicht beherrsche, deswegen habe ich es auch sein gelassen. Und
dann da fliegen lassen. Also man muss die Finger auseinander machen beim Werfen. So.
Ja, das sagst du mir jetzt 40 Jahre zu spät.
Ich habe es doch selbst damals nicht gecheckt.
Okay, also du hast ja auch nur die Karten gekauft und dann vielleicht haben wir untereinander getauscht oder so. Deswegen wurde das Album auch nicht voll. Ja, ja. Allerdings gab es Glitzerwappen und so. Die haben es nämlich von den ganzen Vereinen und ich dachte, Mönchengladbach, ich hieß für mich immer Mönchengladbach. Ich habe mich gefragt, wieso gibt es München und Mönchengladbach? Mhm. Und warum gibt es Bayern und Bayer Leverkusen?
Auch sehr gut, die Frage. Aber das mit dem München-Gladbach war ja gar nicht so verkehrt, weil die Stadt bis vor 150 Jahren tatsächlich so hieß.
Ach, und ja. Dann kam München und sagte, wir wollen aber hier München. Die waren
nee, nicht andersrum. Sein. Die München-Gladbacher sagten, so, wir wollen nicht mit denen verwechselt werden.
Ach so, mit denen wollen wir doch nichts am Hut
das,
haben.
Das ist hier, wir sind hier Preußen, ne? Das heißt ja Borussia.
Ja.
Wir können denn Borussia München Gladbach. Nee,
das passt nicht. Das ist scheiß Preisen.
Zerpreisen.
Sakrament.
Das wird eine sehr bayerische Folge heute, glaube ich. Also auch unser Hauptthema. So? Da wird man einiges rausfordern können.
Marco Södistan.
Ach, Södistan.
Also, pass auf, wir haben heute wieder ganz viele Workflows.
Wir haben nicht nur ein Workflow, nicht nur zwei Workflows. Wir haben wie viele Follow-ups?
Entschuldigung, Follow-ups haben wir nicht. Ja. Wir haben im Workflow gelistet, ne? Mhm. Workflow, das ist so ein Ding, wo man halt so Spiegelstriche machen kann und noch weitere Unterpunkte.
Genau, so ein Outlining. Ne? Mhm. Einklappen, ausklappen. Und so.
Ja, also ihr kennt das aus dem hippen Hotdesking-Bereich und so, ne?
Hot was?
Hotdesk. Ja, irgendwas aus der Arbeitswelt.
Ach so, ja. Ja.
Ja. Da, wo man auch Hotdesks hat, wo man nicht einfach nur einen Schreibtisch hat, sondern geht man einfach hin, nimmt den Schreibtisch, arbeitet daran. Ja. Ne? Und dann geht man noch irgendwo Billard spielen und dann ganz kreativ sein.
Auch so ein Sport, den du nicht kannst, ne? So zwischen Billard den beiden Fingern.
Ja, ist doch kein Sport, das ist ein Kneipensport, Entschuldigung.
Oh, die Briten sehen das anders. Also vor allem im Snooker sind die ja Weltmeister.
Ja, Snooker, das ist das Gleiche, ne? Also nur mit ohne Löcher, oder?
Andere Bälle und andere Taschen, ach, frag nicht.
Ach so. Ach, heißt das Taschen, nicht Löcher, ne?
Okay. Ja.
Ja, ich kann, was kann ich denn gut? Eben Tischtennis, habe ich letztens gemerkt.
Das sind die Deutschen auch wirklich gut. Die sind heute, glaube ich, in irgendeinem Finale haben die Deutschen gegen Südkorea verloren.
Guck mal. Also ich bin da nicht richtig gut in Tischtennis. Also, aber
was wir auch richtig gut können, ist Bier brauen.
Oh. Der Brausport. Ich höre schon. Da wird am anderen Ende der Leitung eingeschenkt.
Ein Bier Schenk aus Amsterdam.
Aus Amsterdam.
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 Lecker. Habe ich hier auf dem Street Food Festival kennengelernt und als ich in Amsterdam war, musste ich direkt dort in die Food Bar und mir erstmal den Kofferraum voll machen, den ich nicht hatte. Nee, ich war ja mit dem Fahrrad natürlich in Amsterdam. Oder mit von dem Örtchen, wo ich vorher war, mit dem Zug.
Aha.
Und hab aber danach in Albert Heijn den Kofferraum voll gemacht mit dem entsprechenden Bier.
Den Kofferraum von deinem Fahrrad?
Nein, ich war doch nicht mit dem Fahrrad in Amsterdam. Also,
ach so, du
also in Amsterdam war ich mit dem Fahrrad und mit dem Zug, aber ich war in dem Urlaubsörtchen. Albert Heijn war
dann der Ort, wo du, ja.
Ja, war man mit dem Leihwagen von Cambio. Mann.
Da gab es bei Albert Heijn noch lecker Koffee, da kann man sich lecker Koffee selber ziehen, ein bisschen so mit so einem Pappbecherchen, kann man, glaube ich, in Albert Heijn einfach reingehen und ein bisschen Koffee trinken.
Ja, sowas mache ich nicht. Ich kaufe dann mal Fla.
Ja, und was machen die Deutschen?
Ja, die Deutschen. Die holen auch also Hagelschlag.
Hagelschlag für Schlag. Den Fla, weil nicht schon noch genug Zucker drin ist, ne? Richtig, dann kommt auch noch braun gefärbter Zucker oben drauf.
Oder pink oder blau, wo wir auch wieder beim Thema sind, ne? Schön zuordnen hier.
Ja, aber wo wir gerade dabei sind, was hast du noch gekauft? Cassis?
Ja klar, habe ich Cassis Flasche gekauft, hier von Fanta. Fanta Cassis.
Fanta Cassis, oh, sogar den teuren, ja.
Ja.
Und Stroopwafeltjes.
Stroopwafeltjes, natürlich, und Bier.
Und Bier?
Ja.
Aber,
und nach Ibuprofen habe ich geguckt, aber von der Eigenmarke und auch von allen anderen günstigen, alles ausverkauft.
Oh, na gut, alles an der Kasse. Also gibt ja, braucht man nicht in die Apotheke gehen, ne? Kann man nicht in Holland ja selber bedienen da, ne? Und, aber was es noch nicht gibt, ist Bubatz.
Und ich bin tatsächlich durch einen Tag durch Amsterdam gegangen und es hat oft nach Bubatz gerochen. Also auch in den Gassen, mitten in der Innenstadt, in den Gässchen dazwischen, diese Altstadtgässchen. Und aber hat mich überhaupt nicht interessiert.
Man ist nur immer. Du konntest der Sirene widerstehen.
Ja, total. Ich muss auf meine Lunge achten, ne? Also ich bin nicht mehr so fit, ich habe Heuschnupfen und so.
Ja.
Aber in Deutschland, da gibt
jetzt
es ja
wir,
jetzt so
kommen wir mal zum Thema. So.
Follow-ups gibt es hier in Deutschland.
Jetzt.
Zack, da, falsches Fenster. Hier.
Jetzt tippt da was rein.
Jetzt tippt da ein M.
Ich mach das entweder weg. Ha!
Ha! Sehr gut. In Deutschland gibt's ja Bemühungen, wie ihr beim letzten Mal bei Pottermaus gehört habt, Bubats zu legalisieren.
Richtig.
Cannabis.
So. Das wurde angekündigt, dass es da einen Gesetzentwurf geben soll. Gibt es den eigentlich mittlerweile schon? Der soll doch schon jetzt gekommen sein, oder?
Nee.
Aber die hatten, glaube ich, jetzt mehr mit diesen Heizungs- und Vetternwirtschaftsgesetzen zu tun.
Ja. Und heute was zum Thema Pflege, da gab es auch was Neues. Der Lauterbach war ja heute auch wieder in der Tagesschau.
Sag mal.
Ja. Und ein Teil der Idee ist ja dieses Eckpunktepapiers, das es noch nur gibt. Noch nicht, kein Gesetzentwurf, dass es Modellregionen geben soll. Und nur in diesen Modellregionen dürfen sich dann diese Social Clubs gründen und entsprechend da der Handel innerhalb des Clubs angebracht wird.
Ja, diese Clubs.
Und die ersten Modellregionen wurden schon angemeldet. Zum Beispiel in Köln. Die haben gesagt, Köln,
ne? Ja, ganz vorne dabei.
Sicher, wir sind dabei. Und ich glaube auch der Dortmund und der Münster. Und das wurde dem unserem Ministerpräsidenten wohl ein bisschen zu heiß, die Nummer. Das, besonders, als dass sein Bundesland da so voranstürmt.
Vorprescht.
Mit der Bubatz. Ne?
Ja.
Vielleicht kam auch die Mafia aus den Niederlanden und sagt, lass das mal, die Leute sollen hier kaufen. Das ist unser
Territorium. Ja.
Richtig, keine Ahnung warum, aber die Landesregierung sagt, nö. Das wollen wir, das verbieten wir erstmal. Und warum, Mitch? Warum?
Mit welchem Grund? Ja, wahrscheinlich, weil haben wir vorhin noch drüber geredet, ne? Also offline. Über Menschen, die durch jahrelanges Bubats konsumieren, ein bisschen Matsche in die Birne geworden sind.
Ja.
Richtig. Und das könnte passieren, ne? Also das ist so das, wovor auch gewarnt wird.
Da hat man das ist das Szenario, ja. Für junge Menschen unter 25, dass da das Hirn noch wächst und in dieser Phase der Bubats Schaden anrichten kann. Ja, bis zu Psychosen und so. Das wussten wir aber alle
vorher. Also ich meine, das ist jetzt, also ja. Gut.
Ja, das kennen wir vorher. Und das passiert auch jetzt schon. Also ich frage mich auch, das ganze Zeug wird jetzt schon auf der Straße gedealt. Wie gesagt, in Amsterdam besorgt. Hier oder auch dort konsumiert. Egal, ob die 25 sind oder nicht. Und unser Gesundheitsminister aus NRW, dem ist das, gelinde gesagt, scheißegal, weil das ja nicht durch ihn legitimiert ist, sondern er sagt, ihr macht das illegal, wenn euer Kopf kaputt ist, ist das euer Problem. Aber wenn etwas legalisiert wird, in einem Club, Club erworben
in der Club,
ja, dann könnte irgendwer sagen, hör mal, die
ist man vielleicht doch ein bisschen verantwortlich.
Da ist jemand verantwortlich,
ja. Politiker, der auch was mit Gesundheit zu tun hat.
Ja. Und das andere ist ja, dass es ein bisschen unklar ist, ob das dieser Vorschlag, der da in den Raum steht, von Lauterbachs Ministerium, dem Bundesgesundheitsministerium, ob das gegen internationalem Recht verstößen würde. Ne, so Völkerrecht, das, EU-Recht.
Moment mal, das Völkerrecht? Was hat das mit dem Völkerrecht?
Ach, frage mich nicht. Das stand in der Meldung, ich habe es kopiert.
Okay.
Ich weiß nicht, wie das Völkerrecht
da, Sondergleichen.
Völkerrecht und Bubats. Also das ist nochmal eine Folge für sich. Oder noch 7 Follow-ups. Es gibt ja so manche Themen, die kommen jedes Mal im Follow-up. Und ich glaube,
ja, dieser Bubats, abgeschlossen sind.
Ne,
ja.
Der Bubats kann natürlich auch so einer werden. Wenn man zu früh darüber berichtet, dann gibt es immer was Neues.
Ja, ja.
Oder es gibt so wiederkehrende Ereignisse. Da kannst du natürlich auch jedes Jahr darüber berichten. ESC, ja.
Richtig, aber eigentlich schon, das ist eigentlich, das Thema ist eigentlich, ich will jetzt gar nicht auf den ESC großartig eingehen, aber das, was eigentlich bei diesem ESC wiederum bemerkenswert ist, dass es so schnell, also so hoch gehypt, wie er wurde, so quasi am nächsten und übernächsten Tag war eigentlich überhaupt nichts mehr. Nur diese Germany, 0 Points, ne, die prophezeit wurden. Darüber wurde sich natürlich ein bisschen aufgeregt und ach, da gab es dann wieder so ganze so Mimimi-Posts, ne, ja. Von Gildo Horn und so.
Ja,
ne?
Ja, genau, sagt, wir sollten mal aussetzen.
Dann geben wir auch kein Geld mehr. Nee.
Echt, solche Leberwürste.
Ja.
Unglaublich. Weitermachen, genau. Sag ich nur, weitermachen. Und NDR, überlegt euch mal, ob ihr vielleicht einfach nächste Icke Hüftgold hinschickt und überhaupt nicht mehr vorher irgendein Vorentscheiden macht. Also mir ist das ja egal. Womit wir uns blamieren.
Ja. Also ich habe 2-3 Mal auch die Schweden-Dame auch im Radio gehört, ne? Also das wird dann dementsprechend jetzt auch mal
Ja.
gespielt, ne? Und
Ja, ich höre aber auch in so einem Jugendsender wie FM4, wo ja Böhmermann und Schulz auch die Kommentierung gemacht haben an den Abend, auch
das halte ich
zwischendurch
bekleckert,
den
ja.
finnischen Beitrag nochmal, ne? Also
Ja, okay.
so Deichkind-Style war ja schon
Ja, der war wieder
abgefahren.
schon so bekloppt, dass er gut war, ne?
Ja,
Also der war
da
ja auch
richtig. Die war wirklich abgedreht.
ein Kopf-an-Kopf-Rennen am Ende, ne?
Genau, die haben sich nicht ernst genommen.
Hm.
Und ich glaube, das kommt an. Wenn Leute
Und
Spaß bei der Sache haben, sich selbst nicht ernst nehmen, aber den Wettbewerb ernst nehmen. Also, ne, das ist schon ein schmaler Grat bei der ganzen
Ja.
Nummer.
Ja, und bei hier The Lord of the Lost, das passt jetzt wie die Faust aufs Auge, dieser Name.
Ja.
Oder The Lord of the Losers oder
Das
ja, also
stimmt, die haben
die.
auch mit dem Namen drum gebettelt, obwohl sie den Namen natürlich schon lange, lange haben,
Ja,
ne? Aber
eigentlich, genau.
wie kann man so eine Band
Müssten noch
hinschicken, die so
ein
heißt?
bisschen optimistischer diesen
Ja.
Bandnamen vielleicht einfach mal ändern für den. Kann man noch mal machen. Dann heißt
Kann
es ja
man
nicht
nochmal
mehr Lord of the
machen?
Lost, sondern
Ein bisschen mehr
Lord
Glitter
of
in den Namen.
the Winners of the Tournament oder The Winners of the ESC oder so. Das ist eine
Ja,
schöne,
genau.
ja. Naja, da wusste man halt einfach nicht, ne, ob die es wirklich ernst nehmen oder ob das Satire sein soll. Das war einfach daraus nicht abzulesen, aus ihrer Performance und Kostümierung. Ne.
Ja.
Waren wahrscheinlich viele mit überfordert. Ne. Da wurde gesungen, da wurde gegrault, da wurde geschrien und manchmal gab es feine kleine Melodiechen und dann gab es wieder brachiale E-Gitarren. Das war einfach, glaube ich, too much.
Das absolut.
Aber jetzt versuche ich schon, das Ganze zu analysieren.
Ein noch dazu, ein noch. Ich hatte
Ja.
prophezeit, dass das Publikum mit dem österreichischen Beitrag überfordert sein wird. Die Jury
Mit
hat ja
dem.
relativ viele Punkte gegeben für Österreich, für Who the fuck is Edgar?
Ist Edgar, ja,
Allan Poe.
über
Ne? Poe,
Oh,
Poe,
mio
Poe, Poe,
padre, there's
Poe,
a ghost in
Poe.
my body. Das ist die Hookline, ich hab's mir gemerkt.
Ja, ich auch. Ich habe Tage danach bin ich noch mit diesen Poe, 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 Poe aufgewacht morgens. Ne? Also es ist richtig ins Gehirn gehämmert worden. Ne? Aber also die Jury hat die, glaube ich, auf Platz 8 gehabt. Und nach den Punkten des Publikums, die mir ja danach drauf addiert werden, man sieht nicht genau, wie viel das Publikum in Ranking gemacht hat, sind die auf Platz 15 runtergefallen.
Ja.
Ne? So auf die zweite Seite. Ach, egal. Ich schreibe noch mal
Ja.
kurz ins Workflow, ne, dass wir wieder über den ESC gesprochen haben.
Stimmt, sonst kann ich das nachher nicht in die Shownotes posten,
Ein
copy and pasten.
Recap.
Also auf jeden Fall, es ist einfach überhaupt kein Thema mehr, ne? Das
Nee,
ist
das
doch
fand ich
sehr
auch schön, dass
bezeichnend.
man danach versucht hat, das so runterzuspielen. Ja, der ESC, der spielt ja eh keine Rolle, ne? Und wo ich
Ja.
denke, ja, das höre ich jetzt von den deutschen Medien, das ist aber langweilig. Also, was hättet ihr gemacht, wenn Lena wieder gewonnen hätte? Also, nee. Egal, tatsächlich, nächstes Jahr im Februar geht es wahrscheinlich wieder los mit dem nächsten Vorentscheiden. Und im nächsten Jahr Mai werden wir wieder drüber sprechen.
Schalten Sie
Versprochen.
auch nächstes Jahr wieder rein, wenn es wieder heißt, Potamus potamiert über den ESC 2024.
Mitch, was passiert denn noch jedes Jahr?
Jedes Jahr gibt es eine Spielemesse.
Genau,
Richtig?
das ist richtig.
Eine Spielemesse, klar, die gibt es auch jedes Jahr. Aber es gibt auch jedes Jahr das Spiel des Jahres. Das hat ja nichts mit der Spielemesse zu
Oh,
tun.
oh,
Außer,
oh,
dass das Spiel des Jahres dort auf der Spielemesse gespielt werden kann.
richtig. Die Auszeichnung ist ja immer erst im Sommer, im Juli oder so. Aber was passiert vorher?
Vorher gibt es Nominierungen. Da gibt es eine Shortlist oder eine Longlist.
Ja,
Ja.
richtig. Und die Longlist ist die Empfehlungsliste und die Shortlist ist die Nominierungsliste und es werden immer in drei Kategorien drei Spiele nominiert. In den drei
Ja.
Kategorien?
Da gibt es einmal das Kennerspiel. Und
Der
das.
Anthrazit-Pöppel, genau.
Und da gibt es noch das Kinderspiel.
Der blaue Pöppel.
Und da gibt es noch das Familienspiel.
Ja, das heißt einfach das Spiel des Jahres, denke ich
Spiel
mir
ist
immer.
eben, ne? Ja.
Genau, das ist der rote Pöppel, das ist der wohl der bekannteste.
Ja.
Wahrscheinlich auch der wichtigste, weil der auch entsprechend die meisten Auswirkungen hat und am meisten am Weihnachten verschenkt wird und so weiter.
Ja, klar, das ist auch die breiteste Zielgruppe, was das Alter und den ja, breiten Bekanntheitsgrad angeht, ne? Also oder Verwendungsgrad vielleicht, weil Kennerspiel ist ja
Der
für
Verwendungszweck,
Kenner.
ja.
Verwendungsfall, ja, genau, das wollte ich sagen.
Nee, alles Quatsch. Willst du was über die drei Nominierten wissen?
Unbedingt.
Womit fangen wir an?
Mit dem Kennerspiel, dann haben wir es hinter uns.
Das ist meine Lieblingskategorie.
Ja,
Schön,
ach
dass du die
so.
wählst. Und das sind für mich die seichten Spiele. Sonst spiele ich ja gerne Expertenspiele. Aber die gibt es nicht in der Kategorie.
Und da gibt es doch nicht mal einen Pömpel für.
Nein, nein, nein.
Warum?
Aber da gibt es ja den Publikumspreis, Deutschen Spielepreis. Darüber werde ich jedes Jahr im Oktober berichten. Denn der wird tatsächlich
zur Messe herum.
Ja. Nee, zur Messe wird der tatsächlich veröffentlicht, ja. Der ist jetzt auch kuratiert von den Machern der Messe. Ja, ja, ja. Oder wurde der jetzt vom Spiel des Jahres aufgekauft? Ach, egal. Also, Kennerspiel. Drei Spiele wurden zum Kennerspiel des Jahres nominiert und ich muss bekennen, ich habe von zweien davon schon mal was gehört, aber ich habe noch keine von ihnen gespielt. Die Möglichkeit habe ich hoffentlich demnächst bei einem Event hier in Köln. Darüber kann ich aber in 2 Wochen noch mal was berichten, denn das ist erst in 3 Wochen. Und wir fangen mal an mit einem Spiel von Johannes Krenner und Markus Slavicek. Beide kenne ich nicht. Die haben bei One More Times und Z-Man Games ein Spiel rausgebracht, das hier in Deutschland vertrieben wird durch Asmodee, ein Verlag, den es in Essen gibt, der ganz viele Studios unter sich hat. Und das Spiel heißt Challengers.
Das kann ja schon mal viel also mit Spielen zu tun haben.
Richtig. Und es ist ein turbulentes Turnierspiel für 1 bis 4 Personen. Wobei Boardgame Geek sagt, am besten mit 4, 6 oder 8 Leuten spielen, weil man hat zwischen 2 Personen, die gegen eine Matte liegen, die ein direktes Duell miteinander ausfechten und mit Karten. Und genau, der sich durchsetzt, kommt halt weiter und spielt gegen einen anderen. Ne? Und es gibt verschiedene Arten von Sets von Karten. Und das ganze Spiel ist aber innerhalb von 45 Minuten auch durch. Das heißt auch eigentlich schon fast Familienspieler geeignet, aber halt schon ein bisschen, ja, ein bisschen herausfordernder für Leute, die ein bisschen mehr gespielt haben. Und die Jury sagt, es sei ein neues und frisches Konzept, das den Spielabend zum Event werden lässt.
So, so. Also dann ein etwas, ja, nicht ganz so hartes Kennerspiel.
Nee.
Vielleicht für den Übergang.
Genau. Viele nennen das auch die Familienspiel Plus. Also wenn man schon 3 Spiele des Jahres zu Hause im Schrank stehen hat, dann kann man sich dann mal ranwagen, auch so ein Kennerspiel zu kaufen. Dann gibt es noch 2 weitere Spiele, die ich auch nicht gespielt habe. Challengers ist übrigens mein Favorit. Hier mal geclaimed. Challengers gewinnt Kennerspiel des Jahres.
Sagt, wir werden das überprüfen. Hand
in Pottermos 27.
Okay.
Und die anderen meinen Spiele heißen Icky und Planet Unknown. Das wird ja keine Brettspielfolge, sondern ich gehe jetzt mal ein bisschen zackiger hier durch dieses Thema. Icky hat so ein schönes japanisches Motto.
Ja, ich sehe gerade das Cover, beziehungsweise die Schachtel, der Box oben, Aufdruck, das sieht ansprechend aus. Ja.
Findet ihr alles auch in den Shownotes, verlinkt auf der Seite zu den Seiten des Spiels des Jahres. Und auch den Text tatsächlich, den ich hier gerade ein bisschen...
Und dort, ja. Den Promotext.
Es handelt sich hier um einen Handelswettlauf durch das historische Tokio für 2 bis 4 Personen. No. Und Boardgame Geeks empfiehlt, es mit 4 Leuten zu spielen. Also exakt die Stärke, die meine älteste Spielrunde hat, die sich immer mal wieder alle 3 bis 6 Wochen trifft. Und das Spiel dauert 60 bis 90 Minuten, also für manche schon abendfüllend.
Das ist schon lang, ja.
Das ist schon lang, vor allem wenn man vorher nochmal 30 Minuten die Spielregel erklärt. Das kann schon mal bei so einem Kennerspiel passieren. Oder 20 Minuten.
Können wir nicht einfach anfangen zu spielen und wer ist dabei?
Danke für diese Impression. Ach. Ja, genau. Wir haben einen innovativen Einsatz der Zugreihenfolge bei dem Spiel. Dynamische Entwicklung der Option, atmosphärischen Plan. Und für sein Genre, also Ressourcen einsammeln, Ertrag erbringen und vor Brand schützen, ist Icky ungewöhnlich interaktiv.
Okay.
Ich bin gespannt. Und Planet Unknown ist bei Straumann Games erschienen oder Adams Apple Games.
Science Fiction, das sieht aber cool aus.
Boah, das ist richtig cool. Also das ist schon fast in meinem Schrank, wenn es noch erhältlich ist. Das ist immer so ein Fluch, wenn es zum Spiel des Jahres nominiert ist, sind die ganzen Online-Stores leer. Das ist alles aufgekauft, wie man auf die nächste Auflage warten muss. Man hat einen drehbaren Servierteller in der Mitte, wo die ganzen Teilchen drauf sind. Und das verheißt schon großen Spielerspaß.
Genau. So wie bei Scrabble Deluxe.
Und es wird abgeliefert bei dem Spiel. Also wirklich Spaß pur. Alle agieren gleichzeitig. Und die einzige Interaktion aus, einzigartige Kombination aus Legeteilen und Aktion fühlt sich belohnend an. Und das ist ja eine der wichtigsten Sachen in der heutigen Zeit, was Brettspiele bringen müssen. Man muss nicht die ganze Zeit bestraft werden, du hast es falsch gemacht, du hast Scheiße gewürfelt und der Gegner macht dir auch noch was kaputt. Nein, wir wollen belohnende Spiele. Wenn wir schon 30 Minuten lang dem anderen zuhören müssen, wie er das Spiel erklärt, dann muss es sich auch gelohnt haben und danach fühlt es sich richtig toll an und es sieht toll aus, was man sich zusammenpuzzelt.
Und ja, wenn man trotzdem falsch macht, dann bestraft er der Ant mit großer Wahrscheinlichkeit. Naja,
am Ende gewinnt natürlich der Ant, aber trotzdem haben alle dabei Spaß gehabt mit dem modularen Aufbau. Ganz elegant hier eine skalierende Herausforderung zu meistern. Das ist für AnfängerInnen und Fortgeschrittene.
Wahnsinn. Aber ist das nicht, also ich meine, ich würde es gerne mal sehen, also da gibt es auch noch keine Fotos, nur wie das Innenleben aussieht, dieses Spiel, diese modulare Spielwelt.
Doch, auf Boardgame Geek. Du gibst in deinem Browser deines Vertrauens, ich empfehle dir mal Brave Search.
Ja, wie ich was im Internet finde, weiß ich schon.
Planet Unknown, Ausrufezeichen, BGG ein und landest auf der Boardgame Geek Seite.
Ja, ja. Ich dachte nur, weil das, was du verlinkt hast hier beim Spiel des Jahres, da ist nur ein Foto.
Da ist nur ein Foto, ja. Da muss man noch mal ein bisschen was mehr tun. So, damit wir es auch schnell hinter uns haben und der Spannungsbogen noch steigt, ziehen wir noch ganz kurz die drei Kinderspiele durch. Und ich würde mal sagen, deine Kinderspiele, Kinder sind wahrscheinlich schon zu alt für das Kinderspiel des Jahres mittlerweile. Sind wir eher bei der Familienkategorie angekommen.
Angelangt.
Genau, da musst du also Kinder für ausleihen. oder mal hospitieren in der Grundschule, wie auch immer. Oder OGS.
Also vielleicht ist auch ganz okay, dass ich, nachdem ich jetzt eben diese Jahre halt Kinderspiele gespielt habe, dass das jetzt auch mal vorbei ist.
Ja. Es wird die Zeit kommen im greisen Alter, wo wir uns darauf freuen, nur Kinderspiele spielen zu dürfen.
Richtig, wo uns der freundliche Roboter beim Mensch ärgert dich nicht, wie heißt das?
Ja.
Mensch ärgert dich nicht, die Püppchen vom Brett schlägt.
Ja. Was meinst du? Was wird gewinnen? Ein Monstersammelspiel, eine kooperative Eisdiele oder das akustische Assoziationsspiel?
Monster.
Ich glaube, Monster ziehen auch. Das ist bemerkenswert und es ist Gigamon für 2 bis 4 Spieler ab 5 Jahren. Ich weiß dazu nichts, aber es ist ein merkenswertes. Oh, man merkt sich Memory, merkst du? Nicht bemerkenswert.
Das ist jetzt aber auch ein Mysterium. Kids auf der Suche nach dem Schatz des Kapitän Bu stoßen die Kinder auf ein Problem. Der gute alte Geist will ihnen zwar helfen, doch leider kann er nur per Tambourin kommunizieren. Ja, das ist was. Gib Kindern irgendwelche Musikinstrumente in die Hand. Ich weiß, wovon ich rede. Damit beginnt ein spannendes und witziges Partyspiel für Kinder, indem sie reiben Geräusche von bestimmten Gegenständen mithilfe des Instruments imitieren. Ein kräftiger Stoß für Kanonenkugeln, dann habt ihr das Kratzen für die Katzenkrallen oder ein vorsichtiges Streichen für das Nudelholz. Aha. Das ist aber beim Geist, das auch wenn zu. Das war schon ein bisschen herausfordernd, würde ich sagen. Ne?
Und ist mein Favorit, weil Mysterium ist ein Spiel, das gab es vor ein paar Jahren schon. Das ist eigentlich von 2 ukrainischen Autoren, aber die haben nicht die Kinderspielvariante hier gemacht. Und die Jury meint, das Tambourin fasziniert die Kinder sofort.
Das glaube ich.
Ja, das ist mein Ding. Also das muss gewinnen. Finde ich. Wobei kooperativ einen Eissalon führen, ne, und von 1 bis 6 Spielern und das gemeinsam gewinnen müssen, stelle ich mir auch interessant vor. Und es ist von Sarah Zarian.
Zarian.
Genau. Und was ich daran bemerkenswert finde, das habe ich in meinem vergangenen Brettspiel-Podcast hier schon mal erzählt, die meisten Autoren sind immer noch Männer. Genau. Und hier haben wir eine Autorin und ihr drücke ich die Daumen für Carla Karamell.
Die Eis verkauft.
Genau, jetzt haben wir ihr Spiel auch genannt.
Gut, dann bleibt uns ja nur noch das klassische Spiel des Jahres. Da haben wir auch 3 Nominierungen.
Genau, fangen wir mit dem großen Favoriten an. Der ist Favorit, weil der schon bevor das Spiel rauskam gehypt wurde. Und das ist Dorfromantik, das Brettspiel. Warum? Moment, das Brettspiel Dorfromantik, worauf bezieht sich das? Ist das ein Film? Ist das eine Serie? Ist das Ein Buch? Literatur?
Dorfromantik.
Dorfromantik? Nein, es ist ein Computerspiel, was es auch über Steam gibt, beziehungsweise auf der Switch. Und in dem man interaktiv, auch alleine, meditierend, meditativ, würde ich sagen, Hexfelder, wie bei Katan,
da sind sie wieder die
Berufung. Aneinander reiht und damit Punkte macht. Und auf einigen Hexfeldern sind Aufgaben, die man dann mit dem richtigen Legen der anderen Hexfeldern erledigen kann. Und bei dem Computerspiel hat man auf den Eisenbahnschienen auch so eine Lok, die durch die Gegend fährt.
Oh, wie süß.
Und bei dem See und bei den Flüssen, die man da bauen kann, ja, da hat man eine kleine Animation. Und im Wald ist auch mal was los. Ja, das sieht alles ganz, ganz knuffig aus. Aber es ist auch ziemlich kniffelig, das Spiel, das zu meistern. Ja, und der Name möchte Idylle suggerieren. Naja, ob das immer idyllisch ist, weiß ich gar nicht. Jedoch ist dem wohl ein sehr gutes Spiel gelungen, den beiden Herren wahrscheinlich wieder, ne? Ja, der Michael und der Lukas. Michael Palm und Lukas Zach. Das Ganze bei Pegasus Spiele.
Also Dorfromantik finde ich ehrlich gesagt, also rein, weiß ich nicht. Also der Name spricht mir, der Titel spricht mich nicht an.
Nee, ja,
klingt so bieder.
Das ist es auch. Eigentlich. Ist, wenn man sich über das Spiel so Gedanken Special macht, das Spiel
Zeitschrift, spielt, weißt du?
Fragen die meisten Spieler, glaube ich, auch, habe ich schon einige Berichte gelesen, wo ist hier die Romantik?
Ja.
Ja, dass hier ein paar Städte sind und das ist ein bisschen, ja, aber, ja gut. Naja, egal.
Na, irgendwie muss man ein Kind ja auch einen Namen geben.
Genau.
So.
Also, dann haben wir noch ein Partyspiel. Ich hasse Partyspiele.
Oh, ich finde Partyspiele richtig gut.
Oh, 4 bis 8 Personen brauchst du für das Ding. Oh, die sollten
also jetzt nicht so Partyspiele, wo man so eine Sahnehaube ins Gesicht geklatscht
wird. Nein, so, ne? Hier geht es darum, erhellende Selbsteinschätzung von sich zu geben. Hm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wahrscheinlich macht es Spaß, ich habe es noch nicht gespielt. Das Spiel heißt Fun Facts. Kommen wir zum letzten Spiel und da würde ich mich richtig, richtig freuen, wenn das gewinnen würde. Ich habe es zwar auch noch nicht gespielt, aber das ist tatsächlich auch vorher, wurde ja schon viel gerätselt, was zum Spiel des Jahres nominiert werden könnte. Mhm. Und als ich von dem Spiel gehört habe und ein paar Erklärungen dazu gehört habe, sagte ich, ja, das ist es, das nehmen wir. 1 bis 4 Spieler ab 8 Jahren können hier nämlich in Next Station London, so heißt das Spiel, kurzweilig ein U-Bahn-Netzplan. Ja?
Mhm. Okay.
Das Regelwerk ist erfreulich schlank. Das heißt, können wir endlich losspielen? Das geht ja tatsächlich. Ja, das geht dann sehr, sehr fix. Nach und nach werden unsere Blöcke bunter. Und es entstehen Konstrukte, die mit Werkstolz erfüllen. Och, wieder ein belohnendes Spiel. Am Ende ist man stolz auf seine Linien, die man gezogen hat.
Toll. Also das ist vielleicht ein bisschen, naja,
ist nicht. Es ist ein bisschen friedlich, es ist nicht sehr kompetitiv, es ist so ein bisschen Multiplayer-Solitär, nennt man sowas auch, wenn man so nebeneinander her spielt. Hm. Aber alle müssen ihr eigenes Risikomanagement betreiben, denn das Ganze ist ja mit Herausforderungen gespickt. Ja.
Also bei Dings, bei U-Bahn, London und Spiel denke ich irgendwie immer an, na wie heißt es nochmal? Mr. X.
Ah, ein Spiel des Jahres 1984.
Oh, da hat er aber schnell parat gehabt.
Ja. Also. Ja, ja, das ist eine Quizfrage, eine Quizfrage. und zwar heißt es.
Das heißt wieder Geheimdienst oder so, irgendwie so.
Ja, genau. Wie heißt denn die Polizei in London?
Ja. Die Bobbys, nein.
Nein, das sind ja die Hilfspolizisten.
Mission Impossible, die, nein, auch nicht. Die MIP, Met. MIB, MI5, ah. Nein.
Ja, wir sind ganz schön auf dem Schlauch, Leute. Also ja, ihr wisst also schon.
Das mit Mr. X und ab und zu wird er sichtbar und ab und zu, ne? Da hätte ich mal wieder Lust drauf, das zu spielen. Habe ich letztens irgendwann mal gedacht. Ich hätte doch wieder Lust, dachte ich bei mir, ich hätte wieder Lust.
Aber?
Dings zu spielen. Mensch, da fiel mir der Name nicht ein.
Ach, das ist doch total behämmert, dass uns das jetzt
nicht einfällt. Ja, das kommt gleich, wenn wir nicht mehr dran denken,
Klassiker, ja, ne? Ja. Ist richtig. Scotland Yard.
Scotland Yard.
Mann. Jetzt können wir wieder schlafen gehen, Leute.
Ja, wirklich, das hätte einen gewurmt. Sonst hätte ich ChatGPT gefragt.
Ach, ChatGPT, ein weiteres Follow-up, was nicht in meiner Liste steht. Ganz kurzer Exkurs. Es gibt ja jetzt Googles Bard mit seinem eigenen Large Language Model. Letztes Jahr noch dieses Lambda, dieses Jahr heißt es Palm 2. Ist in 180 Ländern schon verfügbar, auch kostenlos, so wie ChatGPT in seiner einfachen Form. Wobei das ChatGPT ja immer noch auf das GPT-3 oder 3.5 Model basiert. Wenn man ein bisschen Pinke-Pinke abdrückt, also Enterprise, dann kriegt man auch das neueste Modell, was ja um x-fach größer ist, von GPT-4. Und Bard ist, wie gesagt, der neue heiße Scheiß von Google.
Was heißt wie Bard? Wie Bard Simpson oder was?
B-A-R-D.
Oh, wie der Bade.
Ja. Der Punkt ist aber, Michi, du bist im falschen Land. Du darfst das nicht nutzen.
Oh.
Und auch unsere niederländischen Freunde können es nicht nutzen. Auch die Italiener nicht. Und auch die Letten nicht. Aber die Briten.
Du sagst jetzt gerade 180 Länder?
Die Briten können und alle anderen können, nur die Europäer nicht. Weil unsere Datenschutzgesetze zu streng sind. Und wir gerade ein AI-Act ausarbeiten, also eine Gesetzgebung für
Artificial Intelligence.
Richtig. Und da wartet Google lieber ein bisschen ab, bevor sie jetzt hier in die Vollen geht. Hier kann man es nutzen, wenn du einen sogenannten VPN-Tunnel hast. Es gibt ja einige VPN-Anbieter, um vom Ausland deutsches TV zu gucken. Und es funktioniert natürlich auch andersrum.
Mhm.
Genau, wenn man sowas hat, dann kann man sich in Britannien oder so einwählen oder in den USA und kann dort Google Bard nutzen. Hat aber auch zusätzlich den Nachteil, dass es versteht zwar Deutsch, du kannst ihn mit Deutsch so ein Prompt befragen, antwortet immer auf Englisch. Also jedenfalls bei uns. Das wird sich.
Ja, aber bei ChatGPT haben wir ja auch festgestellt, dass es eigentlich auch auf Englisch antwortet, es wird nur auf Deutsch übersetzt.
Richtig.
So blitzeschnell, dass man es gar nicht merkt.
Genau. Und dieses Google Bard soll noch viel, viel schneller sein. Also bei OpenAI's ChatGPT hat man ja so den Eindruck, der denkt jetzt nach und dann wird es nach und nach geschrieben. Wenn es längere Sachen sind oder mal sich einen Programmiertext schreiben lässt, dann nervt das auch ganz schön, dass es die ganze Zeit so drunter getippert wird und zwischendurch sogar eine Pause gemacht wird oder so. Und bei Google Bard, bam, kriegst du die ganze Seite fort. Also in der Wahnsinnsgeschwindigkeit. Ansonsten fantasiert es genauso wie ChatGPT. Also jetzt sagt er immer, es wüsste alles und erzählt einfach. Und
was ist da die Datenbasis? Ist das auch ähnlich?
Das ist ziemlich geheim. Das könnten deine Mails sein, Mitch. Wir wissen es
nicht. Ja, wahrscheinlich sind das sogar meine Mails.
Ja.
Ich gehe da ziemlich.
Also. Wenn nicht deine, welche sonst, ja?
Ja. Ja, ich habe mich gerade gefragt, ist das überhaupt so ineffektiv, wenn jetzt, also erst ChatGPT, also hier AI, wie heißen sie nochmal?
ChatGPT von OpenAI.
Oh, OpenAI, ja, genau. Wenn die erstmal unterbezahlte Nigerianer oder ich weiß nicht, irgendwo in Afrika war es doch, glaube ich, ne?
Ja, das stimmt.
Jahrelang irgendwo einsperrt und bei Wasser und Brot und ohne Tageslicht irgendwas da in die Computer hacken, kloppen zu. Und das Gleiche da jetzt auch nochmal Google macht, vielleicht mit, keine Ahnung, unterbezahlten Südamerikanern oder so.
Das Problem ist das Trainieren der Daten und denen sowas wie Ethik und Moral beibringen. Ne? Also Texte hat Google genug. Aber irgendwer wird da auch tatsächlich sortieren müssen, wie antwortet man auf welche Frage und was geht und was geht nicht. Das ist da das Problem, wofür man Menschen braucht.
Ja. Gerade Menschen, die sind sehr gut in Ethik und Moral. Vor allem die Nigerianer einsperren.
Ja. Ach ja, Mitch, ich weiß nicht, wo das enden soll. Es gibt ja auch noch einige, habe ich mich noch nicht so dolle mit beschäftigt, Open-Source-Projekte in dem Bereich. Ja. Eins hat sogar ChatGPT komplett nachgebaut oder so. Und ist schon relativ gut. Und es gibt also bald die Möglichkeit, dass du es auf deinem Desktop mit deiner Datenbasis machst. Und du quasi die AI fragen kannst, welche Klausur habe ich vor 2 Jahren geschrieben und ändern die bitte mal kurz ab.
Darf ich, also das, worauf ich warte, ist ja eigentlich die AI, die ich frage, wo habe ich meinen Schlüssel hingelegt?
Dafür gibt es auch eine Lösung, aber da hilft dir keine AI.
Ja, da muss ich alle meine Haushaltsgegenstände mit irgendeinem Peilsender verpacken.
Richtig. Mit einem guten AirTag von Apple zum Beispiel.
Ja, aber der muss dann ja also nicht hier...
Weißt du, wie die Dinger funktionieren? Die haben kein OMTS-Tralala oder so, sondern die können
das,
sich
das
nur...
Das mit den Satelliten?
Nee, nichts mit Satelliten.
Das wäre das mit den Satelliten.
Ja, ja,
mit
Satelliten,
das wäre ja viel zu hoch.
OMTS oder so, OMTS ist veraltete Technologie, Kinder. Das war 3G. Jetzt haben wir ja 4G mit LTE, ne? Und 5G, da haben ja alle Angst vor wegen den Strahlen. Und 3G,
zu Recht.
Ja, und ich habe 3G ist schon längst wieder abgeschaltet in Deutschland. Also deswegen wundert euch nicht, dass dieses Wort eigentlich keine Rolle mehr spielt. Und auch diese AirTags sind damit nicht versenden, also haben kein LTE oder WLAN oder so, oder sondern die haben einfach billigstes und kaum stromverbrauchendes Bluetooth oder so. Low Energy, ne? So, sodass die ewig halten. Und alle paar Sekunden pingen die irgendein Bluetooth-Gerät in der Nähe an, meist ein iPhone. Ob das dein iPhone ist oder ein fremdes iPhone, ist diesem AirTag egal. Und das iPhone, das Betriebssystem, ist so programmiert, dass diese Information weitergegeben wird an den Apple-Server, wo dieser AirTag ist, in welcher Nähe. So, und so können verschiedene iPhones oder auch Android macht das ähnlich, dabei helfen, zu sagen, wo ist jetzt der AirTag? Also, wer hat mein verdammtes Fahrrad gestohlen? Wo ist es?
Ja, ne? Ja, also genau, als wir letztes neues Fahrrad gekauft haben für meine Tochter, haben wir auch den Tipp bekommen, da so etwas zu befestigen, ja.
Das Problem ist, dass die Dinger noch nicht vom Gesetz reguliert sind. Da haben wir es nämlich wieder. Auch dafür brauchen wir ein Act. Denn es hat sich schon rausgestellt, dass diese AirTags wunderbar von Stalkern genutzt werden kann, wenn man das einer Bekanntschaft in der Diskothek in die Tasche steckt oder schmeißt, um danach rauszufinden, wo sie wohnt.
Ja, das sicher, ja. Wo nutzen es wird auch immer ein Missbrauch.
Genau. Da gibt es natürlich auch schon Ideen, dass sich das Ding abschaltet, wenn nicht innerhalb von einer halben Stunde sich das oder innerhalb von 30 Tagen oder so, oder wie auch immer, irgendeine Regel, sich das Original-iPhone meldet in der Nähe von diesem AirTag. Hm. Ne?
Das ist doch immer in diesem Mafia-Film, wo irgendwie hinterm Autoreifen
so. Peilsender, ne?
Ja, ja. Und dann fahren die mal hinterher mit so einem komischen pixeligen Monitor und da kann man eigentlich nichts drauf erkennen, aber trotzdem finden die das Opfer.
Oh, Mitch, wir haben noch zwei Follow-Ups. Oh, Leute.
Ich glaube, wahrscheinlich wird diese Sendung einfach nur eine Follow-Up-Sendung und dann schneiden wir das Thema mal an.
Ich finde unser Thema richtig, richtig geil.
Das finde ich auch. Mal gucken, wie viel wir zu dem Thema zu sagen haben.
Das ist vielleicht auch nur Teil 1 des Themas.
Das ist eine gute Idee, weil das ist auch wieder etwas, was ich in den nächsten Wochen und Monaten und vor allem im US-Wahlkampf wahrscheinlich häufig noch ändern wird oder beleuchtet wird von verschiedenen Seiten.
Das glaube ich auch. Und das ist, glaube ich, zu schade, um nur immer wieder in Follow-ups aufzutauchen, sondern ich glaube, wir werden das noch mal ein bisschen größer aufziehen.
Und ich glaube, wir müssen da auch noch einige Hintergründe zu den verschiedenen. Also wir können ja schon mal kurz sagen, worum es geht.
Das steht ja im Titel mit. Das
steht im schon. Titel.
Und wir können auch zur Kapitelmarke springen, wo es dann genau mit dem Ding anfängt. Aber wir müssen doch erstmal noch die zwei Follow-ups durchziehen. Leute, Kapitelmarken sind übrigens wichtig, das sage ich hier jedes Mal. Und Spotify kann es immer noch nicht. Mann. Egal.
Aus Versehen, ich habe ja so ein Münchner Edelgebräu. Genau. Ne? Nicht München, bei München.
Richtig, vorhin habe ich auch so ein bisschen beim letzten Mal so ein bisschen NDR-Bashing betrieben. Liebe ARD oder liebe Rundfunkanstalten, Deutschlandfunk und tralala, Podcasts ohne Kapitelmarken sind keine Podcasts. Das ist fauler Scheiß.
Ja. Und dafür zahlen wir unsere Rundfunkgebühren?
Ja, ohne dass wir keine Kapitelmarken bekommen. Ja.
Ja.
Ich finde das ein Skandal. Egal, ganz anderes Thema. Mitch, hast du schon mal beim Pubquiz mitgemacht?
Also mir gehen gerade die Augen über. Ich habe gedacht, was lese ich denn da? Was ist es die Wirklichkeit? Ich habe noch nicht mal ein Pubquiz mitgemacht, aber ich würde das gerne mal tun. Vielleicht machen wir es mal zusammen.
Das ist so geil, aber immer montags. Aber wo ein Wille ist, ist ein Weg, ne? Man muss ja nicht immer am Dienstag arbeiten. Also so eine Schule macht ja zwischendurch auch zu. Herbstferien.
Richtig, soll passieren, ja. demnächst Sommerferien sogar.
Boah.
Und da steht, Ant gewinnt mit Freunden den Jackpot im Pub-Quiz. Ist das, also das ist ja Wahnsinn.
Ja. In welchem Pub?
Schlug dich nicht an einem Apfel. Das war im Jameson Pub.
Genau, in Kölle.
Jameson.
Da haben wir auch schon mal gesprochen hier in unserem Podcast.
Ja, aber da ist nichts geworden, der war zu laut. Mm. Also der Jameson Pub war zu laut.
Genau, der Jameson Podcast war zu laut, aber darauf haben wir natürlich vom Jameson erzählt, als Follow-up.
Ja, richtig, richtig.
Damals.
Ja, wir, und da habt ihr gewonnen.
Ja, wir haben gewonnen. Dem Jackpot haben wir gewonnen.
So. Was gibt es denn da im Jackpot?
Im Jackpot gab es 250 Ocken.
Boah.
Fürs Team.
Und wie viel dabei wart ihr im Team?
Wir waren zu viert.
So viel, oh, gut.
Ein Fuffi bleib auf den Tisch legen, um die ganzen restlichen raus, Guinness zu bezahlen. Mhm. Der Abend war schon vorbei. Das war 23 Uhr, als wir gewonnen haben. Und am nächsten Tag musste ich arbeiten. Und, und jeder von uns hat einen Fuffi mit nach Hause genommen. Das ist schon ziemlich geil. Aber wir waren nicht die Besten im Quiz.
Ach.
Deswegen musste ich gerade auch mal auf diesen Jackpot, den wir gewonnen haben, rumreiten. Wir haben nicht das Quiz gewonnen.
Ach so, ihr habt nur so eine Art Verlosung mitgemacht.
Genau, eine Follow-up-Verlosung. Und zwar haben wir bei diesen 80 Fragen, die uns der Dirk gestellt hat, übrigens Shoutout an den Podcaster zu Brettspielen. Wenn ihr irgendwas über die Brettspiele, von denen ich hier von erzählt habe, hören möchtet, hört den Ablagestapel, also der Ablagestapel. Der war auch der Quizmaster. Mhm. Und er hat 80 Fragen gestellt, die er vorbereitet hat. Er hat alles ausgewertet. Er ist eine One-Man-Show. Ziemlich wahnsinnig, was er in 3 Stunden abgeliefert hat. Er hat nicht nur auf Deutsch und Englisch die ganze Zeit moderiert. Er hat zwischendurch die Auswertung gemacht. Er hat das Geld eingesammelt. Jeder hat 1 Euro gegeben, jeder Teilnehmer. Und er hat am Ende die Punkte ausgerechnet. Jedes einzelne Team vorgelesen, wie viele Punkte es hat. Vom schlechtesten bis zum höchsten. Unser Team war, jetzt haltet euch fest, stilles Wasser mit Kohlensäure.
Den Namen habt ihr euch selber gegeben?
Ja.
Das ist kreativ.
Ja, das ist ja, so eine Hommage an den ersten Kellner, den wir hatten. Mhm. Ihr könnt euch selber denken, was passiert ist.
Guten Tag, wir hätten gerne stilles Wasser.
Und er war Brite, wie das im Irish Pub üblich ist.
Yes.
Und tat so, als hätte er es verstanden und hat dann ein sprudelndes Wasser gebracht.
An der Stelle muss ich kurz einhaken. Ich mache ein kleiner Follow-up zum Thema. Ich war wieder beim Rewe. Und da hatte ich den ganzen Wagen voll. Und das war am Ende dieses Bands. Und immer, als ich da näher kam, sah ich erst, da sitzt er wieder. Der Kassierer, der kein Gemüse kennt.
Ja, der ist hier bald ein großer Held in der Show hier.
Ja. Also Shoutout zu an den unbekannten Kassierer vom Rewe.
Falls du dich wiedererkennst, melde dich einfach unten in die Kommis.
Genau. Einfach sagen, einfach so ein pass auf, einfach ein Brokkoli-Emoji posten.
Das reicht.
Also diesmal habe ich gedacht, ja, ist das ja schon ein bisschen länger da. Vielleicht kennt er das Gemüse ja mittlerweile. Mhm. Und ich hatte sogar, könnte heikel werden. Ich hab eine Süßkartoffel dabei. Ne? Das wäre so vielleicht das Wasser. Hab diesmal nicht so viel Gemüse gekauft. Also war eigentlich alles sehr human.
Hast du mit dem botanischen Namen gequält?
Nein, also ich habe auch nichts Lateinisches. Also ich habe einfach alles, ging ohne große Probleme über den Scanner. Mhm. Und es war wirklich, weil du weißt ja, wie man das macht, wenn man ein Einkaufsband befüllt, also so ein Fließband da, ne? Mhm. Also da gibt es bestimmte Regeln.
Ja.
Habe ich letztens bei Facebook gelesen. Das war wieder. Also, ne, so ein Meme, was das ging irgendwie darum, wie unsere Marotten beim Einkaufen. Mhm. Und dann dachte ich, wieso Marotten? Das ist jeder vernünftige Mensch macht das so.
Exakt.
Also Flaschen, die umfallen können, werden hingelegt, der Länge nach. Natürlich der Länge nach, nicht der Breite nach, weil dann rollen die ja. Dann kommen nicht weiter von der Stelle, ne? Ja. So. Das ist schon mal klar. Und man sortiert so, dass man alles Gefrierfachzeug auf einen Stapel hat, damit man das am Ende auch so miteinander, damit es schön kalt bleibt, beieinander auch in den Einkaufswagen oder in seine Gefriertasche packt. Und was man auch macht natürlich, dass man die schweren Gegenstände zuerst aus Band legt, weil die kommen ja auch wieder dann zuerst in den Einkaufswagen rein. Mhm. Weil man möchte ja nicht das Sixpack Amsterdamer Bier auf die Chipstüte legen.
Exakt, exakt. Und wie schreibt man seinen Einkaufszettel?
Den schreibt man, der, ja, wer wirklich die Kunst des Einkaufengehens versteht, der schreibt ihn gemäß der Topografie des Einkaufsortes.
Und wer jetzt nicht wusste, was Topografie heißt, ihr kommt rein, da ist Gemüse, geht in den nächsten Gang und ne, von Gang zu Gang, so schreibt ihr auf der Einkaufsliste.
So. Auf keinen Fall macht man es alphabetisch.
Noch.
Anfängerfehler. Gut, was macht wirklich keiner.
Oder auch nicht einfach so, was dir so in den Sinn kommt oder so.
In den Sinn kommt, genau. Weil dann geht man mit dem Einkaufszettel durch den Hintern.
Oder im Kühlschrank von oben nach unten aufschreiben. Nein.
Das dauert doch viel zu lange und vor allem vergisst man dann einiges. Ne? Dann ist man irgendwie hinten und dann guckt man drauf, ach nee, das wollte ich da noch und das steht aber da vorne.
Schön, eine Traumreise dann durch euren Supermarkt, was brauche ich denn?
So ein bisschen so wie Memo-Technik, ne? Dass man sich so irgendwelche Sachen so platziert und dann, aber ich schreibe übrigens auch noch immer auf, darauf werde ich teilweise hier interfamiliär verlacht, eine Überschrift, einkaufen.
Was sollte das sonst bedeuten?
Und das Datum.
Sonst könnte man ihn da wieder verwenden. Ich verstehe schon.
Ja, stell dir vor, du hast, was war ab und zu mal passiert, einen alten Einkaufszettel. Ja, genau. Das hast du doch schon alles gekauft.
Ja. Boah, ich kann nicht mehr.
Ja. Gott. So, zurück zur Kasse. Ich habe also, deswegen habe ich das eigentlich nur gerade erzählt, weil es geht um das Thema, ich habe die leichten Dinge hinten am Band. Mhm. So. Und zu den leichten Dingen gehören auch Küchenkräuter.
In der Tat.
Es gibt übrigens, ist jetzt auch aufgefallen, oder ist es nur bei uns in den Gefilden so, dass es keine Petersilie im Topf mehr zu geben scheint.
Nee, es gibt also die meisten so Kräuter nur noch in diesen Flowpacks, in diesen Plastik. Verpackung.
Ja, das finde ich ganz unschön, weil für so wenig Kräuter so viel Plastik.
Ja, ja.
Es gibt aber manchmal so Petersilie im Blumentopf in so kleinen Bünden.
Mhm.
Mit
Krause oder glatte Petersilie?
Beide.
Okay. Ich weiß nicht, also, warum es Krause gibt, also außer, dass die irgendwie komisch aussieht.
Fast wie Bubatz. Mhm. Aber ja, das war der Knackpunkt. War schon in Gedanken beim Einpacken im Kofferraum und da hörte ich von der Kasse, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie dieses Kraut heißt? Und er hob diesen Bund Petersilie hoch. Petersilie. Er hatte zumindest schon erkannt, dass es ein Kraut ist.
Ja, ne? Ja. Ja. Es ist grün. Oh, Kraut. Ja.
Also von den 3 oder vielleicht 4 verschiedenen Küchenkräutersorten, die in so einem mittelmäßig großen technisch ist es kein Discounter, kein Supermarkt, ist ein Discounter, ne? Ah, okay. Also so ein Rewe, ne? Das ist zu klein.
Die Rewe-Gruppe hat doch eigentlich den Penny als Discounter.
Ja, aber ich glaube, es gibt, also ich glaube, Rewe an sich ist das, gut.
Andere, ja, es gibt Rewe, Familienrewe, Rewe Cities, Rewe Center, ja, das ist schon eine Rewe wilde Geschichte.
An der Tanke.
Es gibt übrigens auch Edeka und Lidl, Aldi und so weiter. Ne?
Ja, und Kaufland, das ist, glaube ich, ein Supermarkt.
Kaufland ist ja Lidl in groß. Ja. Und Real gibt's noch. Und früher gab es Kontinent und Plaza. Und
Plaza.
Ja, ja,
Leute. Plaza heißt eigentlich Plaza, wir haben ja Plaza gesagt.
Und Coop.
Wohlwort und nicht Woolworth. Coop, ja, genau. Ja.
Gibt's in der Schweiz, glaube ich, immer noch.
Also, es gibt krause Petersilie, es gibt manchmal auch glatte Petersilie, ja. Es gibt
Dill.
Basilikum gibt es natürlich. Es gibt in solchen großen, also in diesen Supermärkten dieser Größe gibt es daneben auch noch hier Koriander manchmal. Ja, es ist natürlich, wenn man nicht dran riecht, sieht es ein bisschen aus wie die glatte Petersilie. Ne? Also, Koriander ist.
Für manche Menschen ist es sehr seifig.
Seifig, genau, ja. Das mag ich also lieber so mit anderen Kräutern in Curryform dann zusammen. Ja, aber dann gibt es doch noch hier. Wie heißt das nochmal, dieses Kraut? dass man so schön auf das Thymian, ne? Das meine ich aber nicht, dass man so schön auf das Ofengemüse legen kann mit den kleinen Zweigen.
Rosmarin. Leute, wenn ihr noch nicht Rosmarin gekauft habt, ja, probiert's mal. Ja.
Und mehr
gibt's was da zu Hause in, und genau, mehr gibt's da nicht. Und wo man die richtigen Kräuter kriegt, ist natürlich im Gartencenter. Da ja, waren richtig. Wir vor ja. zwei Wochen und sind eskaliert, was wir alles mitgenommen haben. Wir müssen teilweise die Sachen noch einpflanzen. Das ist so viel, das kommt man gar nicht alles auf einmal verarbeiten. Und da hat man dann auch so geile Sachen wie Zitronenminze und Zitronenmelisse und och, hör auf, also Spezialitäten über Spezialitäten und das ist die feine Kunst des Kochens. Einfach mal in den Garten gehen und das von dort holen.
Ja. Ich glaube, in Essen in der Gruga, also im Grugerpark, da gibt es auch so einen schönen Kräutergarten. Da kann man mal so durchgehen und einfach alles mal so ein bisschen probieren.
Hier in Köln in der Flora auch. Oh, es ist herrlich, Leute. Geht mal in die Flora oder in die Gruga in Essen und packt da mal ein bisschen an die Kräuter ran.
So. Ja. Das könnte ich auch einem gewissen Kassierer.
Ja, empfehlen. Genau, eine kleine Exkursion.
Ja. Ein Exkurs,
um genau zu sein. Ein Exkurs, genau.
Eine Exkursion. Machen wir demnächst wieder zum Rewe.
Um die Story mit dem Jameson abzuschließen. Es gibt zwei wichtige Fragen, die man für Dirks Quiz wissen sollte, weil die kommen wohl immer wieder. Wir wussten es nicht. Wir haben, ich habe noch gar nicht aufgeklärt, wie wir den Jackpot gewonnen haben. Aber zwei Fragen. Vielleicht kannst du sie mir beantworten. Wie ist der Vorname von Gulliver in Gullivers Reisen?
Ich hab's mal angefangen zu lesen im Studium. Ich hab's wirklich versucht. Es war anspruchsvoll, aber ich weiß es nicht
mehr. Nee, ich auch nicht mehr. Ich muss den nachgucken. Und ihr müsst leider auch googeln, meine lieben Freunde. Und die zweite Frage ist, was war Gullivers Job ursprünglich auf dem Schiff?
Warum fragt er sowas?
Tja, keine Ahnung. Spleen, ich weiß nicht. Also einige Fragen waren richtig schwer. Aber dann gab es auch ein Audio-Quiz mit ganz vielen Songs, die
Lemuel.
Was mit...
Lemuel. Lemuel Gulliver. Jetzt ist es mir eingefallen. Jetzt weiß ich wieder. Wir schuppen vor den Augen fest.
Lemuel
Gulliver.
Ja, und jetzt...
Das sage ich immer.
Was hat er auf dem Schiff gemacht? Vorname.
Er war erst ein Chirurg und dann Kapitän.
Er war Chirurg. Das wäre die richtige Antwort gewesen. Großartig. Das haben wir nicht gewusst, aber trotzdem haben wir von den 80 Fragen trotzdem 52 Punkte geholt, wobei es einige, zum Beispiel Musikquiz gab am Ende, wo man 2 Punkte holen kann für Interpret und für den Song.
Song, ja.
Genau, und die hatten alle ein gemeinsames Thema und diesmal waren die alle on fire. Da wurden Kings of Leon gespielt, 20 Sekunden lang. Und so immer so gespielt, natürlich die 20 Sekunden, dass nicht der Songtitel gesungen wird. Hat er sich auch richtig schön Mühe gegeben. Was das für ein Aufwand ist. Genau, und Holger hatte schon Earth, Wind and Fire aufgeschrieben und ich sagte, nein. Und erst beim zweiten Durchlauf konnte ich ihm sagen, gib mal her. Und es war Take That, Relight My Fire. Aber Earth with Fire. Your love is my only desire. Earth, Wind and Fire.
Cause I need your love. Badam, badam.
Ja. Wunderbar. Also, die Gruppe neben uns hat gewonnen. Die hatte 16 Punkte mehr als wir. Wir hatten 52. Und, einer von der Gewinnertruppe geht nach vorne und zieht aus einer so einer Bingo, in seiner Bast-Bingo-Trommel, die Dirk hat, eine Kugel. Und wenn die Kugel exakt der Punktezahl entspricht, die du hast, gewinnst du den Jackpot.
Ach so.
Und die anderen haben, also es wurde, und ich dachte, okay, ja, der jetzt den Jackpot gewinnt, ist natürlich relativ mau. Ich meine, wie soll der denn die 68 ziehen aus 100 Kugeln? Vielleicht sind die ersten 20 auch weg oder so, weil 20 Punkte holt jeder irgendwie. Aber er hat die 52 gezogen. Und plötzlich hatte stilles Wasser mit Kohlensäure den Jackpot geknackt. Und das kommt wohl nicht so oft vor, schätze ich. Weil wie hoch ist denn die Chance, dass du genau die Punktezahl hast, die da gebraucht wird? Herrlicher Spaß.
Ja, das ist ja gerade das Tolle an dem Jackpot, dass der nicht so oft gezogen wird. Für den, der ihn dann.
Ich weiß gar nicht, ob jedes Mal ein Fuffi dazukommt, wenn er nicht geknackt wird. Keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall nochmal hin irgendwann, weil wir waren so überrumpelt von diesem Sieg und wir wollten der Siegertruppe, die 68 Punkte hatten, was davon abgeben von unserem Sieg, ne, damit die auch was davon versaufen können. Aber ja, sie wollten okay, nichts. Ja. Ne, weil von wegen, nee, das ist gegen die Ehre. Ihr habt den Jackpot gewonnen.
Ja.
Aber ihr könnt uns beim nächsten Mal gerne einen ausgeben. Ne, so. Und jetzt mussten wir natürlich irgendwann das nächste Mal nochmal hin. Ich meine, wir waren das erste Mal da. Und beim ersten Mal da sein, die fragten uns auch, was seid ihr denn jetzt mal hier? Denn beim ersten Mal beim Pub-Quiz mitmachen, den Jackpot gewinnen, ist schon ziemlich crazy.
Ja.
Naja. Und ich bin gespannt,
also herzlichen Glückwunsch noch einmal.
Dankeschön. Ob der Dirk in seinem nächsten Ablagestapel in seinem, der hat seine Region und sonst so am Ende, nachdem er von den Spielen erzählt hat, hat noch ein bisschen Privatleben und noch ein bisschen vom Jameson erzählt, aber ob er das auch erwähnt.
Mhm.
Wir haben noch ein Follow-up.
Wir haben noch ein Follow-up. Und
dann
würde ich sagen, das ist das letzte Follow-up. Und dann machen wir einfach mal einen kurzen Ausblick auf das Thema. Denn wir haben ja schon die eine Stunde Marke wirklich geknackt mit unseren Follow-ups.
Oh Gott.
Das ist ein Rekord, sondergleich. Aber gut, ich meine, je länger, je mehr Folgen wir haben, deswegen gibt es auch viel mehr, auf das man zurückblicken kann und wenn wir potenzielle Follow-ups gibt. Und ich dachte, ja, wir wollten ja nicht mehr über Depeche Mode sprechen, dann bist du im Konzert.
Wann ist denn das Konzert nochmal?
Das ist nächsten Sonntag.
Geil.
Freue ich mich drauf. Richtig. Und dann können wir natürlich die lang ersehnte und lang angekündigte Konzertkritik auch endlich liefern. Danach.
Richtig.
Dann mit welchen Song wird es denn losgehen? Konzertkritik liefern. Was denn?
Mit welchen Song wird es denn losgehen?
Das haben wir doch, glaube ich, schon gemutmaßt,
dass
wir über die Setlist gemutmaßt haben. Da haben wir doch gedacht, das wird wahrscheinlich mit dem Song Kosmos ist mein losgehen, oder?
Das ist ja richtig. Aber über den Song sprechen wir heute zum Glück nicht.
Nee, wir sprechen über die zweite, jetzt offizielle Single aus dem Album von Depeche Mode. Was eigentlich, wir haben ja schon einmal über Singles und Maxis jetzt letztens geredet, alles irgendwie nicht mehr so richtig greifbar ist, weil es gibt ja gar keine Singles mehr in dem Sinne, dass man sie irgendwie in die Hand nehmen kann und sagen, das ist jetzt die, hier, hallo, guck, das ist die neue Single. Es gibt noch nicht mal die angekündigten physischen Formate der ersten Single. Die wurden zwar mal angekündigt, aber sind immer noch nicht raus. Ne? Man kann sich noch nicht mal über irgendwelche dubiosen Kanäle bestellen. Es gibt nur diese komischen Remixe auf Spotify.
Und das Album immer noch für 50 Euro auf Vinyl, oder?
Ja, habe ich jetzt nicht mal geguckt, weil ich hab's ja hier als CD.
Was ist eine CD?
Euro oder so.
Schon gefragt.
Was eine CD ist, das ist so eine Compact-Disc. Die kommt in einen
CD-Player. Ich habe da auch noch die silbernen kleinen Scheibchen in so einer
Plastikverpackung. Manchmal kommt sie auch in meinen CD-Player im Auto.
Was ist ein Auto?
Da habe ich noch. Da ist das Ding mit dem CD-Player drin, mit dem Schlitz.
Braucht man ein Auto.
Ja, das genau, ganze damit man CDs hören kann, ist doch klar. Wo willst du denn sonst noch CDs hören? Mensch,
kauf dir einfach ein altes Auto mit CD-Player. Das könnte so schön sein als Fußgänger oder im ÖPNV oder mit dem Fahrrad, aber dauern sind nur diese Autos. Aber jetzt weiß ich, warum sie da sind. Sie hören CDs.
Die hören einfach CDs. Die gehen da rein und hören CDs. Ich hatte früher, als ich noch ein anderes Auto hatte, das noch keinen CD-Player hatte, sondern ein Kassettenabspielgerät. Die Kombo ist jetzt auch wieder in Mode, ne? Jetzt gibt es immer wieder, habe ich auch letztes Mal gesagt.
Aber dein jetziges Auto wahrscheinlich nicht mehr, ne?
Nein.
Mein letztes Auto hatte noch eins.
Aber ich habe mir dafür damals, das gab es glaube ich auch irgendwann so bei Aldi oder irgendwelchen Discountern, einen kassettenförmigen Adapter gekauft mit einem Kabel dran. Genau, und der führte dann per kleine Klinke zu meinem Discman.
Boah.
Mit dem ich dann im Auto
der dann durch die Gegend
CDs hören konnte. Ja, manchmal sprang, also musste schon irgendwo deponiert werden, wo der nicht so herumspringen konnte.
Also Schlagloch fest war das nicht.
Ja, aber man konnte immerhin CDs hören. Und mein Discman konnte auch MP3-CDs abspielen. Also ein bisschen mehr Auswahl und längere Musikhörerei. Fast schon wie bei Spotify.
Leute, wisst ihr noch, bei welchem Follow-up wir waren?
Ja, also wir gehen wieder die ganze Sache wieder zurück. Ne? Dieses kleine von CDs auf MCs, auf Single-Veröffentlichung, neue Single, Depeche Mode.
Sherlock.
Zweite Single aus dem Album, wie schon vermutet.
Ja.
Wagging Tongue.
Ja.
Die wedelnde Zunge. Wagging Tongue.
Man muss doch nicht die Zunge halten, wenn man Pong richtig ausspricht.
Genau. Ja. Das ist dieses Stück vom Album, was so mit Tempo und nur elektronisch ist. Also das ist auch selten, ne, dass sie gar keine Gitarre dabei haben. Ne? Und es klingt so ein bisschen retro-elektronisch.
Ja, in den letzten 25 Jahren.
Klingt fast schon, als wäre es, also wär die Version schon der Vince Clark Remix. Irgendwie ja. So, aber für Erasure auch, ja, das ist eigentlich, ja, nee, also nicht kurios genug klingende Sounds. Es ist aber ein bisschen langweilig, finde ich eigentlich, den Song. So nach mehrmaligen Hören hat man ihn irgendwie schon,
ja,
da passiert nicht so viel, ne?
Aber wenn man sich das Video anguckt, ich habe das ja als zur Vorbereitung zu dieser Show, die wir ja abliefern, auch mal gemacht.
Ja.
Und da hat es mich doch ein bisschen gerissen und begeistert.
Ja, auch so, erzähl von deiner Begeisterung.
Also so eine ähnliche Begeisterung, die hält aber vielleicht nicht so lange an, wie ich sie bei Ghost Again hatte. Ne, so ein schöner Depeche-Mode-Song, der einfach so ist, wie er ist und vor sich hin trällert und nicht, vielleicht stört er nicht so wie andere Songs. Ich habe keine Ahnung, warum es mich begeistert hat, aber wahrscheinlich waren es die Bilder, die gezeigt wurden. Mit was machen die da in diesem Video?
Ja, also ich glaube, ich würde mal sagen, dass das Thema ist irgendwie Kommunikationsstörung, oder? Das ist ja glaube ich, auch das, worum es im Song geht.
Man könnte aber auch zwei Menschen in einer strenggläubigen Gemeinde sehen, die ein Schweigegelübde abgelegt haben.
Die irgend so ein Ritual zelebrieren.
Ja, ne? Ja, ein was Spirituelles. Hm. Ja, ja. Ein Ritus.
Man redet nur unter Wasser miteinander.
Oder am Anfang.
Kreide,
per Tafel, auf der Kreide, genau. Ja. Hm. Aber da schreibt sie ja dann erstmal, we have to talk.
Interessant, das ist so ein bisschen so eine Metaebene, ne? Das heißt, man redet, übertreibt über das Reden.
Ja, das hat mich schon begeistert, allein die Idee.
Und interessanterweise, es fängt an mit so einem komischen, so einem Brummen im Hintergrund, ne?
Ja, richtig.
Da steht nämlich auch noch so eine Anlage, die ist irgendwie in so einer Küche und das Video fängt auch damit an, dass eine Frau und ein Mann, wahrscheinlich ein Paar, sind in diesem Raum, in der Küche, ne, so ein bisschen abgerockt und sie sitzt am Tisch und dekoriert das Motiv, das auf dem Memento Mori Album zu sehen ist, nämlich diese Flügel aus Blüten.
Ah, richtig.
Diese Engelsflügel, die liegen auf dem Tisch, ne, und sie bastelt die gerade.
Ja. Das ist eine schöne Metapher, ja.
Das ist auch ein schöner Verweis so auf das Album, weil viel mehr, also eine Sekunde lang sieht man auch Dave Gahan und Martin Gore.
Ja, und zwar mit der Kamera unter Wasser und sie gucken ins Wasser.
Ja.
Das ist ein wunderbarer Moment und ich habe dann so gebetet, lass das bitte der Einzige sein. Also dann ist es der richtige Moment. Ne? Dann hat man eine schöne Geschichte erzählt und die war nur am Rand dabei.
Statisten, ja. Und das Video ist, ich habe es nicht ganz verstanden, es gibt einen Director, dessen Namen ich jetzt gar nicht parat habe, und dann gibt es noch einen Creative Director, nämlich der ist Anton Corbijn.
Aha.
Das hat auch wieder
der Anton Corbijn
der großartige
niederländische Anton
Schwarz-Weiß.
Corbijn, der Fotograf, ne, den ihr alle kennt von YouTube-Bildern und auch Grönemeyer wurde von ihm fotografiert und ach, wer nicht alles. Und der hat auch schon sehr, sehr viele Depeche Mode-Videos gemacht.
Ja, und auch die Tours inszeniert, also den Stage-Aufbau.
Richtig.
Und auch die Videos, die Tour-Videos gefilmt. Regie geführt hat.
Ja.
Und bekannt halt bei den Videos halt häufig für diesen Super 8-Stil, ne? Diese etwa körnige Schwarz-Weiß-Aufnahme. Und also das ist jetzt auch wieder alles in Schwarz-Weiß und da sieht man halt diese Geschichte dieses Paares, die dann auch einmal irgendwie in so einer, Reihe stehen mit anderen Menschen, kurios, auch teilweise in Uniform und werden von einem, so einem geistlichen älteren Mann, ne, so aus wie so ein alter Priester, an den Rand des Sees, des Baches oder so.
Vom Prediger, ne?
Ja. Ja, und dann unter Wasser getaucht, wie bei so einer Taufe halt auch irgendwie. Das ist auch wieder so dieses Spirituelle, was häufig auch bei der Pischmutz so eine Thematik bildet, ne? Also es sind viele Anspielungen, es ist sehr deutungsoffen, ne?
Mhm.
Man kann da wieder, also deswegen ist das Video auch so interessant, ne? Weil es halt nicht so klar ist, ne?
Ja, es ist.
In seiner Botschaft.
Ja, ja.
Am Ende wird dann halt noch wieder, würde sich das Paar wieder zurück in der Küche und er lässt eine Lautsprecherbox ins Wasser fallen. Also ist auch die Musik dann quasi unter Wasser.
Genau, die Musik auch unter Wasser.
Ja.
Fantastisch. Und da wird ja sogar einen Song angespielt, oder? An der nächsten Depeche Mode Song.
Ja, stimmt, da guckt er wiederum wieder ins Wasser und man hört die ersten paar Takte des nächsten Songs auf der CD, nämlich ich habe es ja hier vor mir, nämlich ja. Den nächsten Song, der so ein bisschen bluesig mit der Gitarre anfängt. Ne? Ach nee, gar nicht, Ghost Again. Don't Say You Love Me. Ah. Das ist der, klar, Ghost Again kommt noch dazwischen, das wäre Quatsch, den nochmal zu spielen. Mhm. Ja, genau, das ist dieser. Der eigentlich ganz gut ist.
Das könnte natürlich auch schon so ein Hint sein, dass es die nächste Single werden könnte. das nächste Video, Don't Say You
Love Me. Jo, mal schauen. Also es ist ja eigentlich völlig egal, was sie jetzt als Single veröffentlichen oder nicht.
Das ist der Punkt. Wir brauchen keine Singles mehr, aber wir brauchen Videos, wenn sie so großartig sind wie dieses. Und ich finde das tatsächlich besser als das erste Video. Das erste Video war schon gut, das passte auch zu Ghost Again. Aber das ist wieder ein kleines Meisterwerk von einem, sagen wir jetzt einfach mal, einen Schüler von Anthony Corbijn.
Ja, sowas willst du eigentlich, ja.
Irgendwie, ne, so wie bei,
der Zauberlehrling.
Griechischen Philosophen damals, ne, Platon und Sokrates und wie auch immer. Genau, irgendwer lehrt von den Nächsten und da wird vielleicht auch die nächste Generation eingeläutet.
Die nächste Generation herangezüchtet, ja.
Ja.
Also passt aber wirklich, also in dem Zusammenhang passt das Video auch gut zu dem Song oder umgekehrt. Das hat man manchmal, dass die Videos einfach so vorbeiplätschern und denken, ja gut, also ich will die Remixe, was haben die noch mit dem Song zu tun? Aber das, ne, dieses Thema, in Zungen reden, dass ja vielleicht auch Insekten manchmal aufkommt, ne?
Ach ja, richtig.
Im Wort Tongue, aber halt einfach Sprache, ne? Und Sprachproblematik und Sprachlosigkeit wird da thematisiert. Ja, und da haben wir noch ein neues Album. Jetzt, gut, wir machen jetzt einfach ein Fass hier gleich zu, nämlich wir ändern einfach den Titel der Sendung des Podcasts. Und,
bei dem wir am Anfang des Dings das Thema noch gespoilert haben, ne? Und das jetzt doch nicht als Ziel draufsteht.
Ja, aber wir haben es auch gar nicht genannt, worüber
wir haben. Nein, weil wir dachten, es steht ja eher als am Anfang und dann kann man ja in den Kapitelmarken nach vorne springen. Aber das geht jetzt gar nicht. Also für die jetzt die Kapitelmarke gesucht haben, wo jetzt das Thema anfängt, sorry.
Ja, sagen wir gleich am Ende, ne?
Ja, das hauen wir gleich raus. Also, wir machen ja einen Ausblick. Aber vorher haben wir noch ein bisschen Musik. Ich habe nämlich beim letzten Mal das neue Album von meiner Lieblingsband vergessen. Ja, und tatsächlich könnte jetzt der ein oder andere sagen, deine Lieblingsband ist nicht der Beschmort? Ja, das war sie mal. Das
ist ja meine.
Oder seine, ja, wie auch immer. Aber ich fand der Beschmort mal richtig, richtig geil und jetzt finde ich sie gut. Sehr gut. Und ich freue mich aufs Konzert und so weiter. Aber meine Lieblingsband seit 10 Jahren, würde ich sagen, vielleicht schon ein bisschen länger, ist The National.
The National. Eine sehr, sehr, sehr gute Band, ja.
Eine sehr, 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 sehr gute Band. Vielleicht ein beschissener Bandname, weil wer will schon irgendwie national sein und so Nationalstolz, Patriotismus, Nationalismus, was auch immer. Sich dabei gedacht.
Man weiß ja nicht, was danach kommt. Ne? Es ist einfach nur The National, könnte ja auch ein Adjektiv sein. The National, da kann man sich denken. Ne? The National Treasure, The National Anthem, The National Beer.
Ja. Aber ich verehre diese Band schon seit 2010. 2010, 13 Jahre her. Wo das Album High Violet rauskam. Und das habe ich auch auf Vinyl. Im wunderbaren Violett. Wie passend.
Ja.
Und das war nicht ihr erstes Album, aber einfach der Höhepunkt ihres Schaffens, würde ich mal sagen. Sie hatten vorher auch noch ein sehr, sehr gutes Album, was ich auch noch empfehlen kann, Boxer 2007. Danach gab es ein paar weitere Alben und jetzt 2023 kam ihr, ich würde sagen, 8., 9. Studioalbum. Ist auch egal und es heißt First Two Pages of Frankenstein. Und was The National hier ausmacht, ist auch das, wofür sie in den letzten 2 Jahren bekannt wurden, und zwar Kooperationen mit anderen Bands.
Aha. Ne?
Sie sind auf dem Taylor Swift Album aufgetaucht, sie sind auf Phoebe Bridges aufgetaucht und arbeiten hier auf diesem Album auch mit Sufjan Stevens zusammen. Ein Musiker.
Und das ist?
Das ist auch so ein Indie-Rocker oder ein Avantgarde-Künstler, der mal ein Album namens Michigan, Illinois gemacht hat und mal sagt, er schafft alle 50. ist bei den Zweigen geblieben. Und ach so. Gerade ein neues Album rausgebracht, was eher so ein Klavieralbum ist und so ein klassisches, man denkt an Schubert oder so oder, oder Debussy oder das kam jetzt letzte Woche, glaube ich, raus. Muss man mal reinhören. Sylvian Stevens neues Album. Er singt, spielt hier, glaube ich, singen, weiß ich gar nicht genau, im ersten Song mit, Once Upon a Poolside. Damit wird das Album eröffnet. Es folgen die drei Singles. Da gab es wirklich so Vorab-Singles bei dem Album. Eins hatte ich ja schon mal erwähnt, ne? Hier ein New Order T-Shirt. Was für ein großartiger Songname.
Songname, ja.
Genau. Und Phoebe Bridges singt zwei Songs mit. Das ist This Isn't Helping und Your Mind Is Not Your Friend. Was darauf anspielt, das ist ja meine Charakteraussage, ja. Dass der gute Sänger, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt, auch an Depressionen gelitten hat. Und während Depressionen kann man nicht glauben, was man denkt, denn das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht real, was da im Kopf ist. Deswegen ist deine Gedankenwelt, your mind, nicht immer dein Freund. Genau. Und dann gibt es noch einen Song featuring, Taylor Swift.
Matt Berninger. Ach so, nein, das ist ja...
Matt Berninger, richtig. Und genau, und sein Bruder hat damals die Doku über seine Band und eine Tour gemacht. Der macht eher so Trash-Film oder auch Horrorfilm. Und in dem Bild, in der Band spielen auch zwei Brüder noch mit.
Ja, das sehe ich gerade eben. Die beiden Dessner-Brüder und die beiden Devendorf-Brüder.
Richtig.
Also eigentlich zwei Brüderpaare noch.
Genau, zwei Brüderpaare. Und die einer von den Desnors ist auch in der Disney Plus Taylor Swift Doku zu sehen, von dem Album, das sie 2020 mit anderen Künstlern aufgenommen hat.
Das ist eine ganz schöne Vetternwirtschaft.
Richtig.
Wahrscheinlich ist der eine oder andere auch noch der Trauzeuge bei gewesen.
Das kann schon sein.
Das Taylor Swift Trauzeuge.
Genau, ist und das The Alcott heißt der Song. Mit Taylor Swift und auch mit einem wunderbaren Song. Und Taylor Swift läuft ja gerade wieder sehr stark im Radio mit einem sehr poppigen Song, der aber auch sehr, sehr selbstkritisch ist und auch gesellschaftskritisch.
Der ja schon so totgenudelt ist.
Leider. Ja, genau der.
Obwohl, genau. eigentlich ein ziemlich guter Song. Das erinnert mich ein bisschen an ABBA. Ja. Also der Gesang vor allem.
Ja.
The Anti-Hero, ne?
Anti-Hero, genau. Mhm, ja. 86 Millionen Mal gespielt auf Spotify. Ja. Ziemlich krass. Also tatsächlich, aber und sie hat noch... ungefähr
doppelt so viel auch bei WDR 2.
Ja, doppelt so viel auf WDR 2. Genau. Aber die beiden Alben, die ich wirklich von ihr empfehlen kann, sind die sie jetzt während der Pandemie gemacht hat. Und nach dem ersten ist auch die Doku benannt, die es auf Disney Plus gibt. Folklore. Und das Folgealbum, weil doch noch mehr aufgenommen wurde als in der Folklore, es geht einfach eins zu eins weiter, im gleichen Jahr, auch 2020 erschienen, ist Evermore. Das sind beides tatsächlich Indie-Pop-Alben, die ich dieser Mainstream-Künstlerin vorher nicht zugetraut habe, als ich sie noch nicht kannte.
Aber jetzt, ist es nicht so, dass sie... viele ihrer alten Alben jetzt noch einmal neu aufnimmt, damit sie die Rechte daran hat?
Oh, das kann sein. Es gibt so Leute Geschichten.
Wahrscheinlich in irgendeinem, ist sie nicht auch irgendwie so ein TV-Kindersternchen und sowas? Also diese ganze klassische Karriere, so wie bei Miley Cyrus und sowas? Oder vertue ich mich da? Auf jeden Fall, wahrscheinlich gab es irgendwie, oder so ein Castingshow.
Ja, sie könnte auch relativ könnte früh mit darüber, Musik angefangen haben. Ja, da kann man eine ganze Folge darüber
informieren, ne?
Über Taylor Swift. Ja. Aber ich weiß nicht, also manche könnten tatsächlich
führt das jetzt auch zu weit.
Erschrocken sein. Das führt zu weit, ja. In der Tat. Aber The National, Leute, the first two pages of Frankenstein ist ein Tipp von mir. Das ist wirklich ein wundervolles Album. Mit worüber wollten wir eigentlich heute sprechen?
Darüber reden, dass etwas faul ist im Staat Florida.
Ja, das ist eigentlich nur ein weiteres Symptom des größeren Problems. Also weil der, beziehungsweise der ist ja dieser Gouverneur, ne, ist ja einer der Redelsführer einer komischen neurechten Bewegung, ohne dass die eine Partei haben, sondern die haben so einen komischen Vibe. Ne, so ja. So Dinge zu verteufeln, die sie einfach nicht okay finden.
Ja, dann nennen sie einfach mal fundamentalistische, gläubige, konservative, rechtsaußen Menschen.
Wie hast du gerade Markus Söder genannt?
ich habe, glaube ich, den König von Södistan genannt.
Richtig.
Nicht von Rogistan.
Genau. Und eigentlich ist das Thema ja ein anderes, woran sich so reiben. Ne? Das Thema ist Diversität.
Diversität in verschiedenen kulturellen Werken.
Genau. Und wie Diversität jetzt auch dargestellt wird in diesen Werken. Ne? Und
oder zum Beispiel auch in Schulbüchern.
Ja, auch das passiert. Und,
jetzt sag bloß nicht.
Ja. Es gibt
nicht sagen. Don't say gay.
Oder Gender.
Ja, oder so.
Ja.
Nee, das ist alles zu Vogue.
Ne? Das ist alles, da ist es, Vogue. Hm. Und
also Vogue, ehrlich gesagt,
was ist denn das? Also, das ist ein Kampfbegriff geworden. Ne? Und das,
du meinst das eigentlich, ist alles ein schönes Framing, weil es wird ja von sowohl der befürwortenden als auch der ablehnenden Seite jeweils im eigenen Kontext geframed.
Ja. Genau so ist es. Und da ist es, das ist Populismus auf beiden Seiten vor allem, ne? Und auch, es geht sehr stark darum, abzugrenzen, ne? Zu sagen, warum das andere nicht okay ist. Also im Wahlkampf geht es ja immer darum, zu sagen, warum der andere die schlechteren Ideen hat. Oder, ne? Warum,
ja.
Um sich selbst hervorzuheben. Ja?
Richtig, ja, das ist ja auch der Sinn der Sache, genau.
Ja.
Da wird natürlich auch immer ein bisschen übertrieben, bekennen das alles.
Ja, politischer Arsch am Mittwoch, da muss man mal auf die Kacke hauen und soll auch ein bisschen gegrölt werden, wenn wir alle männlich gemeinsam vereint und die Frauen dürfen sich auch männlich verhalten, unsere Bierhumpen heben. Ja?
Ja. Also ihr dürft euch auf jeden Fall freuen, weil das ist jetzt der Ausblick. Ne?
Das ist der Ausblick,
Auf eine schöne Folge über Diversität und Wokeness bei Disney. Minnie Maus im Hosenanzug.
Damit hat's angefangen.
Und Schneewittchen, die übergriffigerweise wachgeküsst wird.
Ja.
Und natürlich auch, wie ein konservativer Familienbilder hochhaltender, also amerikanische konservative Familienbilder hochhaltender Konzern wie Disney, auf einmal seine Vocal und diverse Seite entdeckt und auf einmal dieser Gouverneur von Florida das gar nicht mehr so gut findet.
Ja.
Ja. Und da passiert wahrscheinlich demnächst sehr viel Interessantes. Aber wir erinnern uns auch mal an einige Szenen aus Disney-Filmen, die wir mal gesehen haben und jetzt in einem ganz anderen Licht sehen.
Ja, ja, ja. Und wir auch ein bisschen referenzieren, was Disney jetzt eigentlich anders macht in den letzten Filmen.
Richtig.
Ne? Also auch den neuesten, den ich gerade auf Disney Plus gesehen habe. Wie hieß der? Ach hier, Peter Pan und Wendy.
Peter Pan?
Genau.
Ja, genau. Den
vergiss
müssen wir noch
mir schauen. Wendy nicht. Die spielt eigentlich die Hauptrolle.
Ja, ja, Wendy, die
das
die
macht aber nicht auch mehr hier die, nicht, wenn jemand jetzt
den Küchendienst für die kleinen Kinder da, ne?
Ja, 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 nicht in dem neuen Film. Nicht in dem neuen Film.
Ja, und in der Masters of the Universe-Serie, die bei Netflix letztens rauskam, da geht es ja auch nicht mehr um He-Man, sondern um die einzige Dame, die da bei diesen Puppen dabei war.
Ja.
Teela.
Ah ja. Ja, ja, ja. Und eigentlich geht es die ganze Zeit darum, um Machtverhältnisse und um Feminismus und um wer macht eigentlich zu Hause die Care-Arbeit?
Ja, ja. Ja. So. Ja, das war immer Wendy, ne? Eigentlich.
Ja, ja. Und ja, ja. Das ist natürlich.
Jetzt hast du, das finde ich ganz lustig. Ihr könnt das ja nicht sehen, aber Ant hat jetzt mittlerweile ist auch das Licht schon ein bisschen gedimmt und hat diese grauen Kopfhörer auf. Jetzt habe ich erst gedacht, er hätte sich so Peter Pan-Ohren dran gemacht. Aber es ist nur das Graue an den Kopfhörern.
Herrlich. Ja.
Sieht ziemlich Vogue aus.
Das ist ziemlich Vogue. Genau. Also wir haben uns ein paar Sachen schon rausgeguckt. Es geht bestimmt noch mehr. Also für die nächste Folge, wenn wirklich die Diversität Folge kommt. Ich weiß gar nicht. Also diesen Follow-ups und Ausblick. Diese Folge.
Ja, und wir werden natürlich erstmal in aller epischen und gehörigen Breite das Depeche Mode Konzert rezensieren und natürlich auch das Muse Konzert, das dann auch geschehen sein wird.
Wahrscheinlich. Das wird dann auch geschehen sein. Und was auch geschehen sein wird, ist das hier, was wir alle auf RTL Plus kostenlos streamen dürfen.
Oh, Rock am Ring und Rock am Park.
Mit
den Foo Fighters. Und natürlich in Toten Hosen, die wir alle immer dabei sind und wieder reisen. Aber die Foo Fighters mit dem neuen Drummer Josh irgendwie.
Und, haben wir heute auch schon gesungen?
Ja. Hier? Kings of Leon, ich habe sie gesehen, ja. Oh, Teenage D, auch immer gut.
Ja. Herrlich. Und Incubus, die hatten wir auf Schalke gesehen. Oder warst du jetzt schon da?
Incubus?
Nee, und die haben ja vor dem News gespielt.
Incubus, das ist richtig. Ich hatte gerade mit Interpol verwechselt, ja. Sonst noch was, was uns interessiert?
Nothing but Thieves. Nothing but Thieves. Papa Roach.
Ach, ja, aber ich habe letztens gehört von einem Bandkollegen, dass der war auf dem Konzert und der sagte, das ist eigentlich, den kennt man nur von einem einzigen Hit, aber der hat die Halle sowas von abgerissen, das muss richtig gut gewesen sein.
Vielleicht Limp Bizkit, aber das ist so klassisch Rock am Ring Zeus halt.
Ja, 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 ja.
Oder Flogging Molly sind auch wieder da, wenn wir schon mal im Irish Pub waren gerade. Und ganz unter Ferner liefen.
Das ist gleich Line-Up wie vor 10 Jahren oder so.
Ne? Ganz unten.
Das kann ich nicht gesehen. T.S. Uhlmann.
Ah. Ja, und Band.
Ja, irgendwo der im frühen Nachmittagsbereich wahrscheinlich.
Genau. In Stammheim.
Oder
im Bundeskanzleramt.
Im Bundeskanzleramt.
Mit diesen Worten, liebe Freunde.
Ja, wir kommen euch demnächst besuchen.
Ja.
Und wie sagt er so schön, für die Dreifaltigkeit der Bobs.
Bob Andrews,
und mein ungebrochenes Unverständnis gegenüber der Welt.
Und Bob Ross.
Ja. Liebe Leute. Und für Pottermos.
Für Pottermos. Pottermos 27 geht hiermit zu Ende. Wir wünschen euch noch Pottermos. Einen schönen Tag, Abend,
ja, Nacht. Wo immer ihr seid.
Oder den nächsten Podcast. Ne? Also, ja. Habt Spaß.
Aber wenn ihr Podcast hört, dann nur die mit Kapitelmarken.
Ja, ja, ja. Die anderen, also ihr dürft auch öffentlich-rechtlich hören. Versteht mich nicht falsch. Zeitsouverän und so weiter. Nein, nein. Aber dann macht das bitte in der Audiothek oder in der DLF-Audiothek und nennt das nicht Podcast. Das ist was anderes. Ja?
Pottermos.
Wer ist eigentlich dieser Pottermos?
Pottermos.